Der erste Schritt, wir haben zugegeben, dass wir Alkohol gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Das ist das Gute bei Al-Anon, dass man immer wieder auf sich selber zurückgeworfen wird und nicht bei den anderen gucken. Durch Al-Anon bin ich zu mir gekommen.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Help FM, unserem Selbsthilferadio. Ja, und Selbsthilfe, die dreht sich natürlich häufig um Suchterkrankungen. So begann ja auch mal alles damals in den 30er Jahren in den USA. Darüber haben wir auch schon eine Folge gemacht. Und es geht diesmal natürlich mal wieder um die gute alte Flasche. Man sagt ja, beim Alkoholiker dreht sich alles um die Flasche, beim Angehörigen aber um den Alkoholiker. Und es geht jetzt gezielt um die Angehörigen von alkoholkranken Menschen. Und zwar geht es um die Gruppe Al-Anon. Die gibt es überall in Deutschland, auch in Potsdam und neu auch in Seekitz seit über einem Jahr. Und aus dieser Potsdamer Seekitz-Gruppe sind jetzt bei mir im Studio Sabine und Vera. Herzlich willkommen.
Danke.
Hallo Oliver, vielen Dank für die Einladung.
Al-Anon ist eine Gruppe, also für die Angehörigen ganz gezielt. Das heißt, wenn jetzt jemand selber ein Problem hat mit Alkohol, würdet ihr sagen, nee, das ist hier nicht richtig, da nebenan mal gucken oder so. Da gibt es ja zum Beispiel die anonymen Alkoholiker, ne, mit denen ihr zusammenarbeitet. Also die finden bei euch keinen Platz. Es geht gezielt um die Angehörigen. Hattet ihr denn selber, wenn ich mal fragen darf, auch mal Probleme mit Suchterkrankungen?
Ich habe auf Sekt allergisch reagiert, als es mit meinem Mann losging mit den
Also ihr selber ständigen hattet Alkohol. Nicht, aber ihr habt Kontakt. Ich sagte ja vorhin, der Alkoholiker kreist um die Flasche, ihr um den Alkoholiker. Ja. Also bei euch, ihr seid um den Alkoholiker gekreist. Also bei dir war es der Mann.
Ja,
da kannst du uns gleich mal deine Geschichte ein bisschen erzählen. Und Vera, bei dir ist es so, dass da auch in deiner ganzen Familienstruktur hast du Kontakt immer wieder zu Alkoholikern gehabt.
Richtig? Ganz genau.
Und du selber aber bist davon gefeit, wahrscheinlich gerade deshalb, aus der Beobachtung, oder?
Ich glaube, dass Sucht viele Wege hat.
Ja.
Und ich denke, dass diese bei mir eher im Bereich des Essens verortet ist. Mhm. Aber auch Sport spielt eine große Rolle tatsächlich.
Ja.
Also ja, ich glaube, Sucht hat viele Wege.
Naja, es gibt ganz viele, ne? Also man kann zuckersüchtig sein, man kann nach Sport süchtig sein, man kann nach gesunder Ernährung süchtig sein. Das ist halt Wahnsinn, weil unser Gehirn so funktioniert. Wir sind so konditioniert und das, was uns gut tut, speichert eben das Hirn ab und will es permanent wiederholen. Egal, ob es uns dann zerstört irgendwann oder nicht. Ne? Und so ähnlich ist es dann beim Alkohol. Also wer diese Wirkung als angenehm empfindet, will immer mehr und immer weiter.
Ganz richtig.
Sabine, bei dir ist es eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde. Du hast nämlich irgendwann mal gesagt, in deiner Beziehung, du gehst jetzt zur Selbsthilfe.
Ja, mein Mann trank so viel und war sehr autoritär mir gegenüber, auch den Kindern gegenüber. Ich fühlte mich als Opfer, ich war auch das Opfer. Aber irgendwann habe ich es dann nicht mehr ausgehalten. Und das war zu einem Zeitpunkt, als in der Zeitung stand, in Potsdam wird eine Gruppe eröffnet für Angehörige.
Das war vor 30 Jahren ungefähr, schon länger her.
Ja. Und da habe ich gesagt, ich gehe zu dieser Gruppe und was du machst, ist mir total egal, ob du zu den AAs dort gehst oder nicht. Das ist mir egal, ich gehe zu der Gruppe. Und mein Mann ist dann am gleichen Tag in die AA-Gruppe gegangen, wie ich zu den Al-Anon gegangen bin.
Das ist wirklich interessant. Du hast ja vorher eben auch etliche Gruppen immer wieder empfohlen. Das ist ja häufig so, solange eben die Bereitschaft selber nicht da ist und die Erkenntnis kann man ja einem so kranken empfehlen, was man will. Er geht da maximal hin, aber danach ändert sich nichts. Und er hat eher so einen Trotz und sagt, ne, jetzt erst recht. Aber ich glaube, das war der Schlüssel, dass du mit gutem Beispiel vorangehst und dann wollte er nicht hinten anstehen.
Naja, in der Zeit, als ich denn immer empfohlen habe, geh zu dem Neurologen oder geh zu der Gruppe, die dort ist, und geht zu der Psychologin, das hat er alles gemacht. Er hat es auch gemacht, weil er wollte, dass wir zusammenbleiben. Denn ich habe immer wieder gezielt die Gespräche geführt. Ich habe dann vorher gesagt, ich möchte gern mit dir reden, können wir dann und dann, sodass ich wusste, dass er dann nicht voll trunken ist. Und hab dann es ging bei mir immer los, wollen wir zusammenbleiben. Und dann haben wir uns darüber unterhalten und ich, welche Rolle der Alkohol spielt für mich, also wie er konsumiert und wie der Umgang, sein Umgang denn eben auch ist, wenn er getrunken hat.
Wie viel hat er denn getrunken? Wie war denn das damals?
Er war Spiegeltrinker. Früh ging es los. Wenn er von der Arbeit kam, kam er oft viel später, war nochmal in der Kneipe
Und täglich, also nicht nur mal am Wochenende, es war
immer. Und wenn er dann von der Arbeit kam, es war heute, denke ich, wie verrückt ist denn das? Ich erwartete ihn von der Arbeit. Er kam viel später. Ich guckte vorn, guckte hinten, wo kommt er, findet er die Tür. Und wenn sich der Schlüssel drehte, dann bekam ich schon Angst. Was geht nun wieder los? Weil mein Mann im Alkohol sehr aggressiv vom Wort her war und autoritär auch zu den Kindern.
Manche sind aggressiv, manche sind sehr liebesbedürftig. Ja. Also er ging eher die Aggressive, was ja die Sache noch sehr verschlimmert. Und das ging über Jahre ja schon. Das hatte sich das schon, als ihr euch kennenlerntet, oder hatte sich das während der Ehe dann so entwickelt?
Als wir uns kennenlernten, hat er schon getrunken, aber ich wusste das nicht.
Aber da ging es noch für dich.
Es da ging es also erst noch, ja.
Hast du da nicht auch an Trennung natürlich gedacht?
Ja, natürlich. Ich habe auch einen Scheidungsantrag gestellt. Und habe den abgeschickt. Und er hat dann zu dem Scheidungsantrag Stellung nehmen sollen. Und er wollte aufhören mit Trinken.
Und dann hast du es zurückgezogen.
Und dann habe ich es zurückgezogen, genau.
Und dann bist du also zu dieser Gruppe gegangen. Und eigentlich wolltest du von der Gruppe ja nur hören, soll ich mich trennen oder nicht?
Ja. Und dann, wie gesagt, habe ich gesagt, mir selber gesagt, ich bleibe 5 Mal und nicht länger. Und dann weiß ich. Und dann war es aber so, dass ich mich in der Gruppe richtig beheimatet fühlte. Also die anderen hatten auch die gleichen, ähnliche Probleme, jeder anders. Aber trotzdem einte uns dieses Thema, nicht damit umgehen zu können, dass der Partner trinkt.
Ja, genau.
Deshalb bin ich dann geblieben und bin immer wieder gern hingegangen.
Wie war es denn bei dir, Vera?
Also ich selber bringe die Alkoholerfahrung schon aus meiner Kindheit mit, aus meiner Herkunftsfamilie. Ich stelle fest, dass mein Auftrag vielleicht ein anderer ist, und zwar diese Strukturen zu durchbrechen. Auch die nächste Generation wird darunter leiden, dass Eltern, Großeltern Alkoholiker sind oder ein Problem mit Alkohol haben. Und ich halte es für meine Aufgabe, diesen Kreislauf zu durchbrechen und zu sagen, ich hole diese Krankheit ein bisschen auch aus ihrem Tabu heraus. Und stelle mich der Tatsache, ein Kind von Alkoholikern zu sein oder auch die Partnerin der Partner von einem Alkoholiker zu sein.
Gut, für die Herkunft kann man natürlich nicht. Dann ist aber immer die Frage, wie man sich sein Leben dann organisiert. Und da, jetzt kann man sagen, das Schicksal oder vielleicht sind es auch Muster, haben sich auch immer wieder in Beziehungen geführt mit Alkoholkranken, kann man so sagen, oder?
Grundsätzlich würde ich das schon unterstützen. Und ich glaube, dass es eben zu einfach ist, zu sagen, der Trinker ist schuld. Und ich glaube, dass jeder für sich eigenverantwortlich ist. Und das hat mich eben auch zur anderen Familiengruppe geführt.
Wie war denn da der Leidensdruck? Also hier haben wir ja schon gehört von Sabine, das wäre so, glaube ich, nicht weitergegangen. Also irgendwann hättest du nochmal die Scheidung eingereicht, dann wärst du da rausgegangen. Was war bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt gehe ich mal zu einer Gruppe? Was hast du denn nicht mehr ausgehalten?
Ich glaube, dass der Leidensdruck auch so ein bisschen phasenabhängig ist tatsächlich, auch immer so wieder in Wellen kommt. Was für mich so schwer auszuhalten ist, ist die Tatsache, dass Alkohol in der Familie, egal von welchem Familienangehörigen dieser Alkohol kommt, immer Auswirkungen auf diejenigen hat, die sich am wenigsten selbst schützen können. Das sind meine Kinder.
Das stimmt.
Und dabei ist es auch unabhängig davon, ob es die Großeltern, Tante, Onkel oder Eltern sind, die trinken. Es hat immer Auswirkungen auf die Kinder, die sich selber ja auch noch nicht formulieren können.
Das hast du ja selber so erlebt auch als Kind.
Ganz genau.
Jetzt hast du selber auch Kinder. Bist ja bis vor kurzem auch noch mit einem Mann zusammen gewesen, der alkoholkrank ist. Das zog sich auch über Jahre. War das schon am Anfang der Beziehung so abzusehen oder hat sich das entwickelt?
Ich glaube, dass es theoretisch abzusehen gewesen wäre, wenn man hingeguckt hätte.
Okay.
Aber es gibt ja gerade zu Beginn eine Verliebtheitsphase. Wir waren ja noch wesentlich jünger, als wir es jetzt sind. Und Alkohol wurde und wird nach wie vor in der Gesellschaft auch so massiv verharmlost, dass es auch schwer ist, hinzugucken, tatsächlich.
Ja, erstens das, dann ist es immer verfügbar. Die Werbung, die Filme suggerieren, dass es normal ist, das Feierabendbier und was auch immer. Ne? Also so ist schon klar, hast du selber auch getrunken oder bist du komplett abstinent immer?
Beides nicht. Ich habe noch nie übermäßig viel getrunken. Ich bin auch nicht komplett abstinent, tatsächlich. Aber ich glaube, dass es immer eine Frage ist, gar nicht davon, wie viel man trinkt, was man trinkt oder wann man trinkt, sondern ob man tatsächlich den Alkohol zum Priorität macht oder nicht. Und in dem Moment, wo der Alkohol die Priorität ist, muss man sich, glaube ich, Gedanken darüber machen, was ist da und was ist nicht da. Wenn ich nur tanzen gehen kann, wenn ich Alkohol trinke, oder vielleicht auch wichtige Termine nicht wahrnehme, weil mir der Alkohol wichtiger ist, ich glaube, dann tritt ein Problem auf. Und dabei ist es egal, ob man ein Bier wöchentlich trinkt oder täglich fünf. Das ist völlig losgelöst, glaube ich, voneinander.
Ja. Und das ist dann leider auch so die Spirale der Sucht, ne? Dass sich dann irgendwann alles nur noch darum dreht, das Mittel zu bekommen, um die Sucht zu befriedigen. Ja, genau. Ne? Und das geht zu Lasten der Arbeit, das geht zu Lasten aber auch der Familie dann und der Konzentration auch auf diese Dinge.
Ja, wobei ich glaube, dass es gar nicht um das Mittel selbst geht, sondern dass ja auch Strukturen geschaffen wird, um dieses Mittel einnehmen zu können.
Ja, auch.
Also es werden Dinge vernachlässigt, Dinge nicht wahrgenommen, Dinge auch vielleicht nicht umgesetzt, um sich selber diesen Raum und diese Zeit zu schaffen.
Ja.
Gemeinsame Urlaube werden vielleicht nicht wahrgenommen, weil man lieber zu Hause sitzen möchte, im geschützten Raum, um in Ruhe konsumieren zu können.
Und ja, genau.
Das ist dann diese Prioritätensetzung, die ich ja vorhin auch schon angesprochen habe, die für mich maßgeblich dann zum Problem wird. Ja,
ja, genau. Und dann führt es auch zu so einer gewissen Asozialität. Das heißt also, die Gruppe ist weniger wichtig, als dann alleine, wie du schon gerade sagst, isoliert, aber dann diese Suchterlebnisse zu befriedigen. Ne? Das heißt, du hast vorhin angedeutet, es geht um die Kleinsten, die natürlich unschuldig, da sind die Kinder. Also war das der Grund, dass du gesagt hast, ich gehe zu einer Angehörigengruppe?
Ja, ganz eindeutig, ja.
Und was hat dir dieses erste, kannst du dich noch erinnern, so als du zum ersten Mal, wann war das ungefähr, als du zum ersten Mal diese Gruppe besucht hast, was hat es dir gegeben?
Ich war tatsächlich zum ersten Mal im Sommer letzten Jahres da, also Sommer 23. Ich war total überfordert damit. Ich bin beim ersten Mal auch gegangen, ohne dass ich drin war. Mhm. Und beim zweiten Mal...
Du bist gar nicht reingegangen, ja?
Nein, ich bin gar nicht erst reingegangen. Und beim zweiten Mal war es tatsächlich... ganz lustig, weil nur eine Person anwesend war. Das war auch noch ein Mann.
Mhm.
Und ich wäre am liebsten wieder rausgegangen. Die Gesprächsformen sind anders, als man es bisher kennt. In den Gruppen selber wird monologisiert. Das heißt, man spricht das, was man sprechen möchte. Das Besondere ist, man wird nicht unterbrochen. Unter keinen Umständen wird man unterbrochen in dem, was man spricht. Und gibt dann das Gespräch im Prinzip weiter.
Es wird auch nicht bewertet und da wird auch nicht eingehakt, ne?
Ganz genau.
Es steht so, wie es gesagt wurde.
Ganz genau.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Wie laufen die Sitzungen bei euch ab? Ist das so ein Statement, wie war die Woche? Oder sagt jeder völlig frei vom Thema her was? Sabine?
Also nach der Präambel kommt die Vorstellungsrunde. Jeder stellt sich mit Vorname vor. Wenn neue sind, dass sie sich gleich integriert fühlen. Und die werden auch extra noch willkommen hier heißen. Dann gibt es ein Literaturthema, wird etwas aus der Literatur vorgelesen und darauf folgt ein Rundgespräch.
Und Literatur heißt völlig egal was oder hat es irgendwie zu tun mit Alkohol?
Alles hat mit Alkohol zu tun.
Okay.
Also aus Büchern, die Al-Anon betreffen oder ein Slogan, unterschiedlich, was gerade ist. Und jeder, der dazu was sagen möchte, sagt, man muss aber auch dazu nichts sagen. Man kann das Wort einfach weitergeben. Und nach dieser Runde ist dann der Aufruf für die Spende. Und dann ist freies Teilen. Dann kann jeder aus seinem Leben, was gerade aktuell ist oder worüber es freut oder traurig ist oder was teilen.
Hm. Wird auch darüber so gesprochen, so gerade Angehörige haben ja häufig auch ähnliche Probleme, wie man mit denen umgeht. Ist das auch so ein Thema, dass man sich da Tipps gibt oder...
Es ist schon so, wir teilen Erfahrung, Kraft und Hoffnung.
Hm.
Also es ist schon so, wenn ich höre, jemand hat da was erzählt, wo ich eine gute Erfahrung habe, dann erzähle ich von meinen Erfahrungen, ohne Bezug zu nehmen.
Ah ja.
Ja.
Also solche direkten Gespräche untereinander, Interaktionen, die macht man danach dann vielleicht, gegebenenfalls.
Ja,
aber nicht in der Gruppe.
Ja.
Jetzt hast du da so ein Heft mit. Al-Anon beruht auf diesen 12 Schritten, die eben diese anonymen Alkoholiker zum Beispiel auch haben. Und da gibt es verschiedene Gruppen, die sich darauf berufen. Das kommt ja aus Amerika. Vielleicht können wir das auch noch mal kurz, wer damit noch nichts zu tun hatte oder davon noch nichts erfahren hat, gleich mal erklären. Und vielleicht kannst du mal ganz kurz aus der Präambel zitieren, damit man mal so ein bisschen schon mal weiß, wohin, in welche Richtung es geht.
Ja, die Al-Anon-Familiengruppen sind eine Gemeinschaft von Verwandten und Freunden von Alkoholikern, die ihre Erfahrung, Kraft und Hoffnung miteinander teilen, um ihre gemeinsamen Probleme zu lösen. Wir glauben, dass Alkoholismus eine Familienkrankheit ist und dass eine veränderte Einstellung die Genesung fördern kann. Al-Anon ist nicht gebunden an irgendeine Sekte, Konfession, politische Gruppierung, Organisation oder irgendwelche Institutionen. Al-Anon geht auf keinen Meinungsstreit ein. Bei Anliegen außerhalb der Al-Anon-Gemeinschaft wird kein Standpunkt befürwortet oder abgelehnt. Es gibt keine Mitgliedsbeiträge. Al-Anon erhebt sich selbst durch die eigenen freiwilligen Zuwendungen. Al-Anon hat nur ein Anliegen, den Familien von Alkoholikern zu helfen. Dies geschieht dadurch, dass wir selbst die 12 Schritte praktizieren, dadurch, dass uns Angehörige von Alkoholikern willkommen sind und wir sie trösten, und dadurch, dass wir dem Alkoholiker Verständnis entgegenbringen und ihn ermutigen.
Ich glaube, da steckt ganz viel schon drin, was auch sonst in der Selbsthilfe ein Thema ist. Also auch Respekt und dass man auch, ich sage es mal in Anführungszeichen, die Mitschuld sieht. Denn häufig ist es ja so, ich weiß nicht, ob das auch ein Thema ist, dass das Verhalten gedeckt wird. Ne? Also durch den Angehörigen, es gibt ja das Wort der Co-Abhängigkeit, häufig auch nach außen. Wenn jetzt ein Nachbar oder einer was sagt, dann wird auch der Alkoholiker verteidigt, weil man möchte ja nicht so dastehen. Ne? Und das wird dann mit bagatellisiert, manchmal sogar wie ein Verhalten eines Dealers wird dann ja auch der Alkohol mitgebracht beim Einkauf oder so. Hier, ich habe deine Lieblingsflasche heute wieder dabei oder so, weil er gerade mal lieb war oder irgendwas Schönes gemacht hat im Garten. Ne? Da ist man nicht frei von und manche wollen das nicht sehen. Also das ist bei euch ja auch ein Grad der Reflexion, der da erreicht wird. Was auch noch interessant ist, es wird ja direkt gesagt, Sekte, keine Sekte, Religion. Und Vera, du hattest mir ja auch gesagt im Vorgespräch, gerade das war so eine Sache, wo du ganz kurz mal überlegt hast, ob das für dich das Richtige ist, weil das hat dich fast abgeschreckt, ne?
Ja, ganz genau. Also ich glaube schon, und das ist auch das, was mir im Freundeskreis wiedergespiegelt wird, diese Skepsis tatsächlich, wurde positiv überrascht, bin ich immer noch ein bisschen, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Al-Anon-Familiengruppe frei im Prinzip von allem ist, von Religion. Es ist vollkommen egal, ob man einem Geschlecht angehört, welchem Geschlecht, welche Hautfarbe man mit sich bringt, welchen sozialen Hintergrund. Jeder ist willkommen. Und jeder soll auch das Gefühl haben, willkommen zu sein und kann dieses Angebot extrem niedrigschwellig annehmen. Das bedeutet, es gibt keine zeitlichen Verpflichtungen. Das heißt, jeder Termin ist wertvoll, unabhängig davon, ob man wöchentlich bei diesen Terminen teilnehmen möchte, monatlich, quartalsmäßig, einmal im Jahr kommt. Es ist entgeltfrei, das bedeutet, niemand ist dazu verpflichtet, zu spenden oder
ist freiwillig,
irgendwas zu bezahlen, ganz genau. Und dieses niedrigschwellige Angebot finde ich enorm wichtig tatsächlich.
Auf alle Fälle. Und keine Hierarchien. Ne? Ihr habt, glaube ich, nicht mal einen Gruppenleiter so in dem Sinne. Nein. Also alle sind gleich. Einer eröffnet vielleicht oder so.
Wir haben bestimmte Dienste, aber die Dienste rotieren jährlich.
Ja, okay. Mhm. Also vollkommen keine Hierarchie und wie gesagt. Mhm. Und bei den Schritten ist es ja auch nicht so. Dachte ich auch mal, als ich zum ersten Mal davon hörte, dass es wie so eine Hierarchie ist, also wie so ein Grad der Erleuchtung, ja, wie in der Freimaurerei beim 12. Schritt oder so. Ist es auch nicht. Allerdings, von Gott wird durchaus geredet. Es gibt die Person Gott oder den Begriff bei diesen 12 Schritten und über den einen, vielleicht kannst du den 5. Schritt mal kurz zitieren, da bist du ja auch gestolpert, Vera.
Der 5. Schritt lautet, wie gestanden Gott uns selbst und einem anderen Menschen die genaue Art unserer Verfehlungen?
Damit hattest du kurz ein Problem, ne?
Jein, tatsächlich ist es ja schon so, dass man danach geht, was tut dir gut? Nimm das, was dir gut tut, aus der Gruppe heraus. Und der 5. Schritt ist für mich uninteressant tatsächlich. Ja. Ich kann mit dem Konzept Gott mich so gar nicht identifizieren. Ich bin ja auch nicht derjenige, der das Problem hat. Das Problem hat ja der Alkoholiker.
Ja, genau.
Der ist ja der Täter.
Verfehlung hatte ich auch gespürt.
Ganz genau, ganz genau. Ja, deswegen wollte ich den Schritt eigentlich für mich zur Seite legen und habe mich dann dazu entschlossen, mir gerade diesen Schritt vielleicht nochmal anzugucken, wenn er für mich augenscheinlich so uninteressant ist. Und dann festzustellen, dass man selbst nicht frei von Verfehlungen ist.
Ja.
Das ist eine harte Erkenntnis tatsächlich.
Ja, ist gut, dass du so offen darüber sprechen kannst. Kannst du uns vielleicht sagen, was war die Verfehlung? War das auch ein deckendes Verhalten zum Beispiel?
Also nein, tatsächlich nicht. Bei mir ist es tatsächlich ein großes Thema, dass ich eine enorme Aggressivität mitbringe, auch gegenüber dem Alkoholiker.
Mhm. Interessant. Eine Wut in dir.
Eine massive Wut in mir auf ihn, auf alles.
Ja.
Und das Interessante ist, dass ich ja nicht schuld an dieser Wut bin.
Ja.
Sondern es ist ja der andere.
Das kommt aus einer Herkunftsfamilie vermutlich.
Auch schon. Und die Erkenntnis, dass niemand anderes für meine Wut verantwortlich ist als mir selbst.
Ja.
Das ist ein harter Weg dahin tatsächlich. Und das später auch vielleicht irgendwann mal umzusetzen und nicht nur zu erkennen. Das gibt mir die Gruppe mit tatsächlich. Ja, ja.
Und das hat dich wahrscheinlich auch weitergebracht, diese Erkenntnis, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Auch damit umzugehen.
Ja, und vor allem auch im Freundeskreis zu sehen, es ist nicht immer der Alkoholiker, der auffällig ist. Sondern es sind die Angehörigen, die womöglich auffällig sind. Und für meinen Freundeskreis ist es tatsächlich so, dass ich das Problem augenscheinlich bin.
Mhm.
Und keiner drauf kommt, woher das Problem wirklich kommt.
Und inwiefern bist du das Problem für die?
Weil ich recht aggressiv, auch forsch, fordernd auftrete.
Ah, okay.
Zum Beispiel gegenüber dem Alkoholiker. Und alle sich wundern, was das für ein Verhalten ist, warum dieses Verhalten besteht und dass ich offensichtlich ein Problem habe.
Ja, genau.
Aber dass ich halt das Problem bin oder habe, wird suggeriert, dass das Problem einen ganz anderen Ursprung hat. Das wird natürlich nicht wahrgenommen von der Gesellschaft. Mhm. Es wird tabuisiert nach wie vor auch, muss man ja ganz klar sagen.
Diese Erkenntnis war für dich sicherlich befreiend. Hat es auch im Verhältnis zu dem Alkoholiker was gebracht?
Nein.
Also konntest du deine Wut mindern und hatte das einen positiven Aspekt?
Ich würde mir wünschen, dass das so schnell geht, aber der Weg von der Erkenntnis zur Umsetzung ist lang.
Du bist also noch wütend und aggressiv.
Ich bin immer noch wütend und aggressiv. Ja. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass ich nach wie vor, auch wenn ich diese Erkenntnis habe, keine Kontrolle darüber habe, was der andere tut, denkt, wahrnimmt oder umsetzt. Nur weil ich vielleicht daran arbeite oder auch meine Wut unter Kontrolle bekomme, hat das keine Auswirkungen unbedingt auf den Süchtigen tatsächlich. Okay,
das dauert dann auch wahrscheinlich. Kann aber auch sein, dass das mit seinem Trinkverhalten stimuliert hat. Deine Wut, weiß man nicht.
Wir wissen es.
Habt ihr darüber gesprochen? Noch nicht?
Nein.
Hm. Momentan, glaube ich, bist du auch getrennt jetzt
genau, von
ihm. Aber ihr habt trotzdem zu tun durch gemeinsame Kinder. Also das heißt, es gibt nach wie vor Begegnungen natürlich und man kommt da nicht raus. Und da könnt ihr ja beide nur dran wachsen. Ich meine, er muss selber entscheiden, wann er so weit ist, dass er sagt, er möchte aus der Sucht aussteigen. Das muss von ihm selber natürlich kommen. Es war bestimmt ein Thema, dass du ihm auch immer wieder Gruppen oder sowas vorgeschlagen hast, oder?
Ja.
Aber wie es immer so ist, wenn es von außen kommt, dann bringt das nichts, ne?
Ganz genau. Das muss jeder für sich erkennen und auch umsetzen wollen tatsächlich.
Ist ja auch ein Selbsthilfegedanke, ne? Dass jeder natürlich auch für sich diese Verantwortung hat. Insofern ist deine Verantwortung, deine Wut zu regulieren, also rauszukriegen, wo kommt die genau her und was kannst du tun? Weil dieses aggressive Verhalten ja generell für deine Umwelt nicht gut ist. Egal, ob der die Umwelt trinkt oder nicht. Ne?
Ganz genau.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Jetzt haben wir schon geklärt, die 12 Schritte, die sind nicht unbedingt hierarchisch. Kannst du trotzdem nochmal, um das abzuschließen, wir müssen jetzt nicht jeden durchdeklinieren, Punkt 12 sagen. Was wäre das?
Der 12. Schritt. Nachdem wir durch diese Schritte ein inneres Erwachen erlebt hatten, versuchten wir, diese Botschaft an andere weiterzugeben und uns in allen unseren Angelegenheiten nach diesen Grundsätzen zu richten.
Du bist die 12 Schritte schon ganz durchgegangen?
Also das wechselt immer. Mal bin ich der erste Schritt ist die Grundlage überhaupt.
Was ist denn der erste dann?
Der erste Schritt, wir haben zugegeben, dass wir Alkohol gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten.
Okay, das ist so die Grunderkenntnis.
Und damit ist auch verbunden, dass ich vielen anderen Problemen gegenüber machtlos bin, nicht nur dem Alkohol gegenüber.
Aber machtlos klingt so, naja, da kann ich nichts machen, so im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ihr macht ja schon was.
Ja, ich kann da dagegen nichts machen. Ich kann es nur so hinnehmen, wie es ist.
Aber du kannst an dir arbeiten, so vielleicht.
Ich kann bei mir arbeiten.
Ja.
Und das ist das Gute bei Al-Anon, dass man immer wieder auf sich selber zurückgeworfen wird und nicht bei den anderen gucken. Das war ja bei mir so eine Verfehlung, will ich mal sagen. Ich habe nur immer geguckt, was die anderen machen und wie sie sich verhalten und wie man so sein kann und wie man sich so anziehen kann und all sowas. Und durch Al-Anon bin ich zu mir gekommen.
Sehr gut.
Ja,
und also Punkt 5, deine Verfehlung war, du hast zu den anderen geguckt.
Ja, ja.
Wie läuft das eigentlich ab? Also macht man schon ersten Schritt, zweiten oder könnt ihr euch die Schritte aussuchen? Und inwiefern sind die Schritte wichtig in eurer Gruppenarbeit?
Also wir besprechen in jedem Monat den entsprechenden Schritt. Das ist immer der erste Meetingstag im
Monat. Achso, 12 Schritte, 12 Monate. So.
Ja, wird immer der erste Schritt besprochen. Rundgespräch darüber, Literatur lesen wir und dann ein Rundgespräch darüber. Genauso halten wir das dann auch mit den Traditionen. Immer der zweite Meetingstag im Monat wird eine Tradition als Rundgespräch.
Das musst du uns auch noch mal kurz erklären. Was sind die Traditionen bei euch?
Die Traditionen betreffen das Gruppenverhalten praktisch. Die erste Tradition heißt zum Beispiel, unser gemeinsames Wohlergehen sollte an erster Stelle stehen. Persönlicher Fortschritt für möglichst viele hängt vom Einigsein ab. Ja, das heißt auch so viel, dass wir, wenn wir bestimmte Entscheidungen treffen in der Gruppe, dass die in der Gruppe getroffen werden und nicht ein Einzelner. Ja. Zum Beispiel den Meetingsablauf. Von Zeit zu Zeit besprechen wir, wollen wir den Meetingsablauf jetzt so lassen oder wollen wir den verändern? Und dazu haben wir dann Arbeitsmeetings, die eine halbe Stunde dauern und in denen wir solche organisatorischen Dinge dann besprechen.
Macht ihr auch was gemeinsam? So, gibt es manchmal Ausflüge oder irgendwie sowas? Oder sind es die reinen Treffen hier?
Wir haben uns schon mal auf Potsdamer und Berliner Gruppen, wer wollte, konnte kommen und sich auf der Freundschaftsinsel haben wir Picknick gemacht.
Das hat man schon mal. Zum Beispiel, mal was anderes, mal rausgehen.
Mit Familienangehörigen, wer möchte. Das haben wir schon gemacht, ja.
Gab es eigentlich, bei dir ist es jetzt 30 Jahre, dass dein Mann trocken ist, irgendwie mal einen Rückfall oder mal auch eine schwere Zeit? Weil das klingt alles so bilderbuchmäßig. Du bist zur Gruppe gegangen, er auch und zack, weg die Flasche.
Ich habe nach 3 Jahren praktisch festgestellt, oh, wir können jetzt am Tisch sitzen und gemeinsam über etwas reden. Das war vorher nicht möglich. Da stand jeder immer in den Startlöchern, muss ich mich rechtfertigen? Und mein Mann, wie kann ich sie wieder klein kriegen, so in etwa?
Auch da war so eine Aggression bestimmt
ja,
drin in eurer Beziehung.
Ja, da war eine
Beziehung,
Aggression. Ne? Ja. Und das hat sich dann gelegt. Und ich habe auch erst nach 3 Jahren ungefähr mitgekriegt, wo der Ursprung her ist. Mein Opa war Alkoholiker. Meine Mutter war die gemachte Angehörige, die praktisch alles managen wollte, aber nicht konnte und sich mit vielen Dingen schwer tat. Ich habe das schon zum Teil übernommen. Aber,
bei dir das Verhalten. Und bei deinem Mann war wahrscheinlich auch in der Familie schon Alkohol ein Thema?
Ja, ja. Mhm. Da hat die Mutter Alkohol reingeschleppt für ihre 5 Söhne.
Also, aber Rückfall gab es nicht. Er ist immer glatt dabei geblieben.
Einen Rückfall gab es nicht. Er ging immer in die Gruppen, auch 2-mal in die Gruppen, also 2-mal in der Woche oder auch öfter sogar in Berlin. Den Rückfall gab es nicht.
Okay, ich frage deshalb, jetzt hatten wir auch gerade Ostern und Feiertage. Weihnachten ist immer ein ganz schwieriges Thema. Es ist dunkel, das ist ja so die Jahreszeit, wo dann höher Alkohol meistens konsumiert wird. Oder auch Ostern, also immer so, wenn Feiertage sind, dann ist immer die Verlockung da. Das Fernsehprogramm ist voll mit Alkoholwerbung, ne? Dass es dann eher zu Rückfällen kommen kann.
Ja, bei uns ist alkoholfreie Zone.
Komplett zu Hause, schon klar. Aber trotzdem ist ja die Verlockung möglicherweise
da. Wir feiern auch, wenn wir feiern, ohne Alkohol.
Ja.
Wir haben eine große Familie mit 4 Kindern und Enkeln, Urenkeln. Hm. Alles ohne Alkohol.
Geht ihr auch manchmal in Gaststätten, wo ja alles voller Alkohol stehen würde? Ist das ein Problem?
Ja, wir haben auch schon in Gaststätten gefeiert.
Also ist kein Problem. Alkohol. Ja. Wie ist es bei dir, Vera? Jetzt ist es bei dir so, jetzt bist du ja gerade aus dieser Beziehung raus. Und von Rückfällen kann man bei dir noch nicht sprechen, weil ja bislang hatte der Partner ja noch gar nicht angefangen, Abstinenzen dann, richtig?
Ganz genau.
Wie ist es bei euch in der Gruppe? Ist sowas manchmal, dass jetzt jemand kommt, also eine Angehörige und sagt, ja, er hat wieder getrunken. Gestern ging es los. Gab es sowas schon?
Ich glaube, die Geschichten sind vielfältig. Es gibt nichts, was es nicht gibt an Geschichten, Erfahrungen, Erlebnissen.
Wie unterstützt ihr euch dann? Weil so jemand braucht ja sicherlich noch mehr Unterstützung, nehme ich mal an. Also.
Ich glaube, dass die Unterstützung vornehmlich darin besteht, dass diese Person frei und offen darüber sprechen kann, ohne unterbrochen zu werden, ohne bewertet zu werden, ohne dass darüber womöglich noch weiter gesprochen wird. Das heißt, das, was in der Gruppe gesprochen wird, das bleibt in der Gruppe. Das ist tatsächlich auch ganz wichtig. In dem Moment, wo man darüber spricht, auch eine Selbstreflexion einsetzt und das, was man an Erfahrungen von anderen Gruppenmitgliedern hört, einem auch das Gefühl gibt, man ist nicht allein. Mhm. Es gibt immer Menschen mit ähnlichen, gleichen Erfahrungen, wie auch immer. Es gibt immer einen Weg, der einen weiterbringt, tatsächlich.
Ja, genau, weil oft ist dann so, dann geben sich Angehörige die Schuld, lag es an mir oder hin und her oder können dann psychisch instabil sein. Da ist ja dann wichtig, dass die Gruppe einen auffängt. Ne? Das ist ja auch ein Gruppen- und Gemeinschaftserlebnis. Gibt es noch etwas, was euch auf dem Herzen liegt? Also Anonymität, weiß ich, ist wichtig in der Gruppe, auch nochmal nach außen gesagt. Also wer sich vielleicht nicht traut, gibt bestimmt vielen so. Du bist beim ersten Mal umgedreht, manche kommen gar nicht dazu, zur Gruppe zu fahren, haben es aber seit Jahren vor. Das haben wir schon oft auch immer wieder gehört, dass sie sagt, ich habe mir da mal einen Zeitungsartikel ausgeschnitten, ne, und der liegt jahrelang irgendwo rum. Gibt es irgendwas, was ihr vielleicht denen mitgeben könntet, dass sie sich mal trauen, zu euch zu kommen? Ihr beißt nicht, kann ich also schon mal bestätigen. Mhm.
Zum einen ist es tatsächlich so, dass alle Non-Familiengruppen auch online möglich sind. Mhm. Ich selber habe noch an keinem Online-Meeting teilgenommen. Sabine ist da wesentlich erfahrener. Das heißt, es gibt keinen Zwang, persönlich irgendwo zu erscheinen. Das ist vielleicht auch gerade für Menschen, die vielleicht alleinerziehend oder pflegend sind, tatsächlich ganz wichtig.
Stimmt, ja.
Und es gibt keinen Zwang, selbst wenn man erscheint, etwas zu sagen. Mhm. Das ist gerade für diejenigen, die neu sind, Man muss weder seinen Namen sagen, man muss nicht Hallo sagen, wenn man das nicht möchte. Man kann sich auch einfach hinsetzen und schweigen. Es ist einem selbst überlassen, was man preisgibt und was auch eben nicht.
Mhm. Möchtest du noch was ergänzen, Sabine?
Ja, vielleicht zum Online-Meeting. Da ist es so, dass wir wöchentlich Wochenthemen haben praktisch, 2 Themen jeweils. Und dass dazu dann jeder schreiben kann oder nicht schreibt, ist egal. Da kommt es auch oft, dass jemand schreibt, oh, dieses Thema, es hat mich so abgestoßen und ich wollte dazu gar nicht schreiben. Aber ich habe dann festgestellt, genau das ist es. Es betrifft mich ganz tief und dann geht's los, dass derjenige sich löst und von seinen Erlebnissen, die ihn belasten, schreibt. Mhm. Und das hilft ihm natürlich wieder weiter, dass er dazu steht, was gerade läuft bei ihm. Mir geht's so, dass ich im Meeting auch oftmals, was bei mir unklar ist, sortiere. Wenn ich spreche, merke ich, ich finde selber die Lösung. Mhm. Das tut auch gut.
Ich glaube, generell dieses darüber sprechen ist wichtig, weil ihr kennt es ja auch. Ich denke, als Angehörige, man hat so verschiedene Phasen. Die Wut ist da, die Enttäuschung, der Partner funktioniert nicht so, wie man sich das alles mal erhofft hat. Da gibt man sich vielleicht eine Mitschuld oder wie auch immer und man verdrängt wahrscheinlich auch viel. Ne? So ging es ja euch auch und ich denke, das könnt ihr halt immer sehr gut auffangen, weil wenn jetzt jemand neu dazukommt, in der Regel kennt ihr es alle. Also der kann sich sofort irgendwo bewillkommnet fühlen und verstanden vor allem. Vielen Dank, Sabine und Vera von der im Segitz Potsdam jetzt heimischen Gruppe Al-Anon, die also auch noch offen ist und neue Mitglieder aufnehmen würde. Allerdings geht es um Angehörige von Alkoholkranken, wie gesagt.
Herzlich willkommen.
Genau. Nicht betroffene Angehörige, die auch betroffen sind. Das haben wir ja rausarbeiten können jetzt hier mit euch. Und das ist sehr interessant. Und es ist auch wirklich, war auch für mich nochmal ein interessanter Erfahrung, was auch für euch ein Erkenntnisgewinn ist und wie ihr auch selber an euch arbeitet, um mit dem Problem eben klarzukommen, weil man ja häufig immer dazu neigt, der andere hat das Problem. Aber es ist ganz interessant, was man selber mitbringt und vor allen Dingen, wie man sich selber da raushält. Und es geht halt immer um einen selber, an sich selber arbeiten, nicht am anderen. Ne?
Ja, und dass die Erkenntnis auf jeden Fall besteht, dass Alkoholismus eine Familienkrankheit ist.
Ja.
Nicht nur der Alkoholiker ist betroffen, alle, die ringsherum sind, betrifft es.
Insofern muss die Familie da auch ran, um das zu beheben.
Ja, genau.
Und nicht nur der Alkoholiker selber. Und das tut ihr. Danke für euren Mut, danke für eure Arbeit, danke fürs Hiersein. Das war HelpFM, diesmal also zum Thema Angehörige von Alkoholkranken am Beispiel der Gruppe Al-Anon. Bleibt trocken und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, sagt Oliver Geldener.
HelpFM, der Selbsthilfe-Podcast.